Willkommen zum Geschichtsunterricht und willkommen Matthias von Hellfeld.
Sei gegrüßt.
Thema heute: Benzino Napoloni.
Genau.
So hieß er beim großen Diktator von Charlie Chaplin. Benito Mussolini.
Genau.
Und Erfinder der Bezeichnung Faschismus für die Art von Bewegung, die wir dann da gesehen haben.
Weißt du, wo der Begriff Faschismus herkommt?
Ja, von den Fasches, den Reisigbündeln, die sie in ihrem Flaggenlogo oder was auch immer hatten.
Ja, und wo kommt das her?
Ja.
Ja, jetzt komme ich.
Shit, wieder nicht gewonnen.
Also, das ist nämlich Folgendes. Mhm. Im alten Rom, also im Imperium Romanum, konnten die Höteren, also die Polizeichefs, die Kaiser, diejenigen, die wirklich was zu sagen hatten, die waren selbst in der Regel unbewaffnet. Abgesehen von Ausnahmen, das will ich nicht bestreiten, aber in der Regel hatten die keine Waffen. Dafür hatten sie aber jede Menge Gefolge. Und das waren Leute aus der Polizei oder eben, ja, Männer, die irgendwie dann zur Tat schreiten konnten, falls es gefährlich wurde. Und einer von denen trug zur Schau, dass sie bereit waren, Gewalt anzuwenden, einen Bündel mit diesen Halmen, den man hier auch sehen kann, an einem bestimmten großen Monument in den Vereinigten Staaten, das sage ich gleich. Und in diesem Halmen war ein Beil versteckt. So, und das waren die Faszis. Und die signalisierten den Menschen: Leute, wenn ihr nicht folgsam seid, wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann werden wir Gewalt anwenden. Und wir dürfen das auch, weil wir diesen Bündel vor uns hertragen. Und dieses Symbol sozusagen wurde dann übertragen auch auf staatliche Gewalt. Und wenn du ins Lincoln Memorial gehst in den Vereinigten Staaten, da siehst du diesen Herrn sitzen, nachdenklich, die Beine übereinander geschlagen. Ja. Und in den Seiten seines steinernen Stuhls sind diese Faszis eingearbeitet. Das heißt, er war jemand, der diese Gewalt eben hatte, und das sollte auch so symbolisiert werden. Und das Reisigbündel mit dem versteckten Beil, das gibt's ganz häufig als Symbol für Macht, für Stärke, für die Befähigung, Gewalt anzuwenden, also für alle, ich sag mal, Oberbegriff polizeilichen Maßnahmen. Und da die Faschisten sozusagen das für sich beanspruchten, ist aus diesem alten römischen Begriff sozusagen dann die Bezeichnung für die Bewegung geworden, die letztendlich Benito Mussolini angeführt hat und die dann einen Siegeszug über die ganze Welt angetreten ist, diese Bewegung Faschismus, zunächst einmal über Europa, aber man kann sie auch in anderen Ländern finden und man sieht sie auch heute wieder, wo du einfach Strukturen wiederfindest, die darauf hindeuten, dass sich diese oder jene Gesellschaft in Richtung eines Faschismus bewegt, der im Übrigen, und das würde ich einfach mal vorweg sagen, deutlich unterschiedlich ist zu dem, was der Nationalsozialismus war. Das waren zwar auch Faschisten, aber eben ganz andere. Und deswegen ist Mussolini.
Das ist was wir gerade, also es ist April 2025, ja viel diskutieren, zumindest in meiner Wahrnehmung, weil auch ich das für mich diskutiere, weil ich mich lange dagegen gesträubt habe, Faschismus zu nennen, weil ich immer dachte, das ist so ein Schimpfwort für die Nazis, da macht man sich ja lächerlich. Was wir gerade in den USA sehen, ist Faschismus. Je nachdem, wessen Definition man zugrunde legt, umso mehr oder umso weniger Faschismus. Ich berufe mich da einfach auf Umberto Eco, der mal diesen Urfaschismus formuliert hat. Und das trifft halt diese 14 Punkte, die Umberto Eco da aufmacht, da treffen 12 genau zu und 2 kann man sich auch noch hinkonstruieren.
Also lassen wir jetzt mal die USA außen vor. Es gibt auch noch andere Beispiele, wo du einfach sagen kannst, da gibt es zumindest mal ansatzweise und deutliche Strukturen, die sehr ähnlich sind. Und die Faschisten, also ich sag mal die italienischen Faschisten, die waren auch sehr viel früher als die deutschen Nationalsozialisten schon an der Macht, nämlich 1922, also 11 Jahre vorher. Und Mussolini war ein Meister der Selbstdarstellung. Im Übrigen ein bisschen anders, finde ich, auch als Hitler. Also Hitler hat sich zwar auch selbst dargestellt, aber ganz anders.
Ja.
Mussolini hat es von vornherein darauf angelegt, ich sag mal, des Staates erster Schauspieler zu sein. Das ist etwas, was Donald Trump auch macht, indem er sich da selbst sehr inszeniert. Er stellt sich manchmal einfach nur so hin und guckt mit erhobener Nase in die Ferne. Und die Kameras sind dann unter ihm, weil er auf einem Podest steht. Ja. Und das symbolisiert sozusagen diese Führerfigur. Das kann man sehr schön nachsehen in den Filmen von Leni Riefenstahl über die Olympischen Spiele 1936. Die hat das erfunden sozusagen. Wie inszeniere ich eine Führergestalt. Und das kann man mit Kamerapositionen machen. Und das hat sie sehr gut hingekriegt.
Aber Leni Riefenstahl war doch völlig unpolitisch,
Matthias. Ja, natürlich war die das, selbstverständlich. Aber sie hat es trotzdem gemacht. Und insofern, also Mussolini war ein Staatsschauspieler. Und das geht schon von Anfang an los. Er kommt ursprünglich aus der Sozialistischen Partei. Also er war Anfang des 20. Jahrhunderts in der Sozialistischen Partei Italiens unterwegs. Und er gehörte innerhalb dieser Parteienlandschaft und auch innerhalb dieser Partei zu einer bestimmten Gruppe. Mhm. Es gab in allen Parteien jene, die gesagt haben, wir befürworten, ich sag mal, unsere Neutralität im Ersten Weltkrieg. Da muss man vorher zu wissen, Italien war eigentlich im sogenannten Dreibund mit Deutschland und Österreich. Aber dieser Dreibund im italienischen Verständnis war ein Defensivbündnis. Also das heißt, die italienische Regierung hat gesagt, ja, wir sind in diesem Dreierbund, aber nur, wenn wir angegriffen werden. Mhm. Und das konnte man jetzt beim besten Willi vom Ersten Weltkrieg nicht sagen.
Hast du also, den besten Willi gerade gesagt?
Ja, dann beim besten Willen nehme ich wieder zurück. Nein, nein, nein.
Naja, ist nicht schlimm, Jim.
Also beim besten Willen konnte man von einem Defensivverhalten von Deutschland und Österreich im Ersten Weltkrieg nicht ausgehen, sodass die Italiener gesagt haben, okay Leute, ihr habt einen Angriffskrieg begonnen oder einen offensiven Part übernommen, das ist ein Defensivbündnis, wir treten jetzt nicht aus, aber wir verhalten uns neutral. Das ist eigentlich gegen die Buchstaben dieses Dreibundes gewesen, aber eben unter Berufung auf das reale Verhalten von Österreich und Deutschland meinte man, das machen zu können. Das hat wiederum einen Streit in Österreich ausgelöst, weil die einen gesagt haben, ja, das ist richtig. Und die anderen haben gesagt, nee, das ist nicht richtig, weil wir wollen ja eigentlich unser Staatsgebiet erweitern. Mhm. Also es hat auch bevor Mussolini an der Macht war, in Italien Leute gegeben, die gesagt haben, wir müssen sozusagen, jetzt nicht das alte Imperium Romanum, aber immerhin, ich sag mal, an der Adria das ein oder andere, im Mittelmeer das ein oder andere dazu gewinnen wieder, damit wir sozusagen eine größere Fläche besitzen als Staat. Ja. So, und dieses schwelte so eine ganze Weile lang hin und her und es haben sich letztendlich jene durchgesetzt, die auf Expansion aus waren, weil unter anderem eben auch die Alliierten, Frankreich, England, Russland, die Italiener mit dem Versprechen gelockt haben, wenn sie in den Krieg gegen Deutschland und Österreich eintreten, dann bekommen sie Südtirol, Teile an der Ost-Adria-Küste und sie kriegen erweiterten Kolonialbesitz. So, und das wurde sogar in einem Vertrag schriftlich fixiert. Daraufhin kündigte Italien im Mai 1915 den Dreibund und wechselte sozusagen die Seite in Richtung Entente. Und 1916 erklärte Italien Deutschland den Krieg und Ende 1918 setzten dann italienische Truppen sich in den Gebieten fest, die ihnen per Vertrag zugesichert waren. Und dann war der Krieg dann zu Ende und dann gab es die berühmten Pariser Vorortverträge, weil die alliierten Sieger des Ersten Weltkrieges hatten zwei wesentliche Ideen. Und das erste war, man musste Deutschland so an die Kandare nehmen, dass aus diesem riesigen, wirtschaftlich extrem potenten Land nicht dauerhaft eine Gefahr zu einem neuen Krieg irgendwie kam. Es musste Reparationen leisten, das kennen wir alles, haben wir auch schon öfters besprochen. Das war der berühmte Versailler Friedensvertrag. Das war der eine Teil. Und der andere Teil war, dass man gesagt hat, wir brauchen eine neue europäische Ordnung. Komplett, alles muss neu werden. Und dazu gehört im Übrigen auch die Idee eines Völkerbundes, dass eben der Völkerbund als Idee jenes Institut sein sollte, bei dem Streitigkeiten unterhalb kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen Staaten gelöst werden könnten. So, der zweite wichtige Punkt war, die Riesenreiche sollten zerschlagen werden. So, welche gab es? Das war einerseits das Osmanische Reich. Das war ja so groß. Das war ja die gesamte Türkei von heute bis runter, das gehörte alles dazu, bis runter zur Levante, also Libanon, Syrien, Palästina, alles, was du da findest, Jordanien, alles, was du da findest, gehörte zum Osmanischen Reich, also inklusive Irak und Teile vom Iran und alles Mögliche. Das haben die Alliierten gesagt, das sei zu groß. Und da sage ich jetzt nur ein Stichwort, Osmanisches Reich, das wurde zerkleinert. Es wurde aufgeteilt in Frankreich und England, Hemisphären. Mhm. Es wurden Staaten gegründet, wie zum Beispiel der Irak oder Jordanien oder der Libanon. Das gab es vorher alles gar nicht.
Und allen wurden Versprechen gemacht, die einander widersprechen.
Genau. Ja. Es waren alles widersprüchliche Versprechen und hat eben dazu geführt, dass der im Grunde genommen der Nahostkonflikt spätestens 1919 begann, wahrscheinlich schon früher, aber spätestens in dem Moment war totales Chaos. Und aus den Pariser Vorortverträgen für das Osmanische Reich wurde dann letzten Endes die Republik Türkei unter Kemal Atatürk 1923. Mhm. So, das lassen wir jetzt mal außen vor, weil uns das heute nicht interessiert. Das zweite riesige Reich, das zerschlagen werden sollte, war die österreich-ungarische KOK-Monarchie. Die gibt es seit 1867, nachdem Österreich den Krieg gegen Preußen um die Vorherrschaft in Deutschland verloren hat. Das war der zweite Einigungskrieg, den Bismarck vorangetrieben hat. Und Bismarck sagte, ich will, dass die Österreicher aus Deutschland verschwinden. Dafür sollen sie südosteuropäische Großmacht werden. Also über die Ukrainer, über Kroatien, über Teile von Slowenien, über Norditalien. Alles sollte Einfluss- und Herrschaftsgebiet der neuen Doppelmonarchie KUK werden. Also kaiserliche österreichische und königliche ungarische Monarchie. Und das sollte jetzt 1919 wieder zerschlagen werden. Und dann kam ins Spiel Italien, denen man ja mit Vertrag 1915 zugesichert hat, dass im Falle des Sieges Italien bestimmte Ländereien sozusagen dazu bekommt. Und das war dann der Fall mit Südtirol, oder das Trentino, das alte Welschtirol, das Kanaltal im Dreiländereck, Italien, Slowenien, Österreich. Und Istrien, das gehört ja heute zu größtenteils jedenfalls zu Kroatien und viele andere Dinge. Und dazu gab es eben auch noch Kolonialbesitz. Aber nicht so viel, wie die Italiener, die das so wollten, sich vorgestellt haben. Mhm. Damit war dann das nächste, ich sag mal, Schwierige geboren und parallel auch zu Deutschland. Nämlich.
Das wird ein bisschen unübersichtlich, findest du nicht?
Echt?
Nee.
Also ich sag nochmal in Reinform, also Italien gewinnt nach dem Ersten Weltkrieg Gebiete dazu, aber weniger, als ihnen ursprünglich versprochen wurde und vor allem auch weniger, als die Expansionisten sich erwartet hatten. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt jene, die wollten Neutralität und Italien ist, wie es ist. Und die anderen haben gesagt, nein, wir wollen expandieren, wir wollen mehr Länder dazu haben. So, dann ist der Krieg zu Ende. Es kommt zu dem Vertrag, den ich gerade erwähnt habe. Italien bekommt Gebiete, aber eben viele Italiener fühlten sich sozusagen verraten. Und jetzt muss man das Ganze zweigleisig betrachten. Der Zorn jener Italiener, die sich verraten fühlten, richtete sich gegen die italienischen Politiker, die unterschrieben haben, was ich gerade erklärt habe. Mhm. Also den Zugewinn von Südtirol und das Kanalgebiet und so weiter. Sie haben also die eigentlichen ursprünglichen großen Expansionsziele nicht durchgesetzt. Also haben sie in den Augen jener Italiener, die das bedauert haben, das Land verraten.
Dolchstoßlingen.
Und das nannte man in Italien nicht etwa Dolchstoß, sondern der verstümmelte Sieg. So, in Deutschland, und da ist eben die Parallele, war das Gleiche, weil diejenigen Politiker, die ohne dass sie es wollten, das muss man einfach mal dazu sagen, und ohne dass sie auch nur einen Ansatz einer Chance gehabt hätten, etwas anderes zu tun, den Waffenstillstand im November 1918 unterschrieben haben, das waren die Novemberverbrecher. Und daraus entwickelte sich dann die Dolchstoßlegende. In beiden Fällen haben diejenigen, die diese Verschwörungserzählungen geglaubt haben, für bürgerkriegsähnliche Zustände gesorgt. Hüben wie drüben, sage ich mal, gab es dann Straßenschlachten, Demonstrationen, es gab Streiks der Gewerkschaften, es gab das Raunen und die Angst vor einer bolschewistischen Revolution, die aus Moskau über Europa rollt und alles platt macht und so weiter. Und in diese, ich sag mal, Vorstellungswelt, in diese Verschwörungserzählungen stoßen auf der einen Seite Mussolini und auf der anderen Seite Hitler. Ja? Mhm. Und Mussolini rumort erstmal im Parlament rum, anders als Hitler, der saß ja noch nicht im Parlament 1920, oder 22. Er macht also einen riesen Aufriss, schreit rum und ist einer von denen, die ganz schnell sehr bekannt werden, weil er eben auch so theatralisch ist und weil es auch relativen Spaß macht, ihn anzugucken.
Auf so eine, so. Ja, so eine komische, ja. Ja, der stimmt, es macht relativen Spaß, weil es ist ja makabre. Im Grunde ist es komplett lächerlich, wie er sich aufführt.
Ne? Ja, aber Hitler ist auch lächerlich. Ja, das tut mir leid. Also das ist so. Also, der ist auf jeden Fall eine bekannte Figur der italienischen Politik. Seine Vorgänger, die ich jetzt nicht alle im Kopf habe, ist auch egal, die versagen. Das heißt, es gibt keinen vernünftigen Regierungschef, der da irgendwie die Sache, ich sag mal, glätten kann. Mhm. Und Mussolini, also die Rufe nach Mussolini werden immer lauter. Und irgendwann kommt der Moment, wo die wichtigsten Institutionen Italiens zustimmen. Der Papst, der König und die Wirtschaftsverbände. Und das ist 1922. Im Herbst 22 wird es lauter sozusagen, dass Mussolini das jetzt mal machen sollte als Ministerpräsident, eingerahmt von anderen Leuten, also so ähnlich wie auch dann in Deutschland 10 Jahre später, wo man so Franz von Papen als Aufpasser in die Regierung setzte von Hitler. Ja, also wirklich, also naja, ist egal.
Name, den man häufiger hört dieser Tage, ja.
Ja, genau. Und also Mussolini wird dann schließlich gerufen und dann gibt es den berühmten Marsch auf Rom. Das ist deshalb wichtig, weil das kommt gleich noch zu seiner Wichtigkeit. Dieser Marsch auf Rom gaukelt uns vor, dass Mussolini mit seinen Schwarzhemden im Stechschritt nach Rom marschiert ist und dort in einem revolutionären Akt die Macht an sich gerissen habe.
Haben wir sogar eine Sendung drüber gemacht, ja.
Die Wahrheit ist, dass mein Freund Mussolini im Schlafwagen von Mailand nach Rom gereist ist und dort ausgeruht vor den König trat, um von ihm einfach die Urkunde zu bekommen, dass er jetzt Ministerpräsident ist. Daraufhin hat er seine in den pontinischen Sümpfen vor Rom wartenden Leute aufgefordert, sich nach Rom zu begeben, um sich dort irgendwo aufzustellen und einen Marsch, durch 3 Straßen in Rom zu machen. Das wurde dann aufgenommen und gefilmt und als Marsch auf Rom in der Welt herumgezeigt. Dieses sah Hitler in Deutschland. Und er sagte sich, wir müssen hier auch etwas tun, weil Deutschland war zu der Zeit völlig unten durch. Eine Hyperinflation, eine katastrophale Lage. Das Jahr 1923 gehört zu den schlimmsten Jahren der Weimarer Republik. Nein, es war das schlimmste Jahr der Weimarer Republik. Es musste dann irgendwann eine Komplettbremse eingeworfen werden. Das hat dann Gustav Stresemann gemacht, indem er also sowohl den Generalstreik gegen den Ruhrkampf, das war die Besetzung des Ruhrgebiets durch die Franzosen und die Belgier, eingestellt hat und damit sozusagen den Widerstand gegen diese Besetzung aufgegeben hat, die dann auch abgezogen sind sofort. Er hat eine Reform der Währung durchgezogen und hat also im Grunde genommen etwas gemacht, was man, wenn man sich das vorstellt, ist völlig undenkbar. Er hat die Währung an Grund und Boden geknüpft. Damit hat er es wieder stabilisiert und eine Abwertung von, ich glaube, 1 zu 1 Billion gemacht. Und dann kostete das Brot eben nicht mehr 4 Milliarden, sondern nur noch 30 Cent oder Pfennig und damit war es wieder okay. Und in dieser Zeit war eben auch der Hitlerputsch im November 1923, weil also natürlich die Auswirkungen dieser Katastrophe noch lange nicht überwunden waren und Hitler und die Seinen, also General Ludendorff und andere Pappnasen, haben also dann gedacht, sie könnten jetzt die Macht übernehmen und inszenierten den Marsch auf die Feldherrenhalle in München. So, und der Marsch auf die Feldherrenhalle wurde zeitlebens der Nazizeit jedes Jahr begangen und den Opfern gedacht, die da eben ja erschossen wurden von Polizisten nach dem Motto, bleiben Sie stehen, gehen Sie nicht weiter, wer weitergeht, wird erschossen. Aha. Dann sind welche weitergegangen und das endete dann, wie ich gerade beschrieben habe. So, und daher kommt auch, ich sag mal, der lange Zeit andauernde Versuch Hitlers, mit Mussolini befreundet zu sein. Also Hitler fand Mussolini so eine Art Vorbild. Das änderte sich erst so im Laufe der Zeit, so ab 1936, 38, 39, so mit Beginn des Krieges, weil er merkte dann, da ist nur dicke Luft hinter dem Mussolini und sonst nicht viel. Und das fand er dann nicht so witzig und hat ihn dann einfach als, ja, ich sag mal, als Schutzbedürftigen unter seine Fittiche genommen, aber er hat eben ihn nicht mehr als Vorbild gesehen. Aber am Anfang waren die beiden wirklich Brüder im Geiste. Und um jetzt mal mit Mussolini weiterzumachen, weil das ist ja eigentlich das Thema. Mussolini steuert einen wilden Kurs. Er führt Italien in Abessinien und anderswo eben in die Erweiterung des Kolonialbesitzes, indem er also Kriege führt und sich mit Hitler abstimmt, diese Kriege auch führen zu dürfen, ohne dass die Deutschen ihm irgendwie Ärger machen. Er einigt sich mit Hitler, weil die Deutschen haben dann ja 1934, 35 angefangen, so eine Heim-ins-Reich-Politik zu fahren. Und da gab es natürlich auch viele heim ins Reich zu holende Deutsche in Südtirol und im Grenzgebiet zu Österreich dann. Und das hat also viel Ärger gegeben, weil Mussolini natürlich keinen Zentimeter italienischen Boden hergeben wollte und Hitler aber unbedingt Südtirol haben wollte. Man hat sich dann auf so ein Mittelding geeinigt, also es hat eine Abstimmung gegeben und nach der durfte, wer wollte, aus Italien unproblematisch raus und irgendwo in Deutschland siedeln. Hat man auch extra Gebiete freigelegt dafür, das haben auch ein paar Leute gemacht und damit war aber der Streit weg. Also die beiden haben sich dann vertragen. Aber insgesamt hat Mussolini Italien in die Katastrophe geführt, weil sie eben auch Teil des Zweiten Weltkriegs waren, an der Seite der Deutschen. Und anders als in Deutschland sind die Institutionen in Italien nicht abgeschafft oder gleichgeschaltet worden. Also es gab zum Beispiel immer noch einen König. Aha. Und der König war in der Lage, Mussolini abzusetzen, was er dann auch gemacht hat. Ja, der hat Mussolini abgesetzt und damit wurde Mussolini, weil dann die Alliierten in Sizilien gelandet sind, also Italien war ja einer der Punkte, in dem sozusagen der Zweite Weltkrieg sich auch entschieden hat zu Ungunsten Deutschlands und Italiens. Mhm. Und dann haben die Italiener gesagt, da habe ich jetzt aber keinen Bock mehr drauf und hier die Amerikaner, die alles kaputt machen, das wollen wir nicht. Und insofern war dann Mussolini auf einmal der große Übeltäter und der Zorn des Volkes hat sich dann tatsächlich auch gegenüber Mussolini entladen. Und er ist dann, als der Krieg sich dem Ende zuneigte und absehbar war, dass da nichts mehr zu reißen ist, ist er aus Rom geflohen. Er war dann in so einem kleinen nördlichen Teil, war er noch irgendwie der große Duce.
In Salò. Mhm.
Und dann ist er geflohen und dann ist er aber aufgeknüpft, also ist er gefasst worden. Und dann hat es so ein bisschen Ähnlichkeiten wie mit Gaddafi seinerzeit, auf sich vielleicht noch einer erinnert, der ja auch ziemlich übel zugerichtet wurde.
Den haben sie ja auch irgendwie im Erdloch gefunden gehabt oder so.
Genau.
Das ist irgendwie
genau.
Echt absurd, ja.
Ja, jedenfalls, der ist dann auch richtig verprügelt worden. Also der hat richtig aufs Maul gekriegt. Und bei Mussolini war es noch ein bisschen anders. Den haben sie aufgeschlitzt und fertig gemacht. Dann haben sie ihn an Füßen aufgehängt an einer Laterne auf einem öffentlichen Platz in irgendeinem kleinen italienischen Kaff, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. So, und dieses Bild von dem nach kopfüber runterhängenden toten Mussolini, das ging tatsächlich auch um die Welt. Und ich habe so das Gefühl, dass das auch so eine Art Selbstreinigungsprozess der Italiener war, muss allerdings heute sagen, und das hängt ja mit diesem Thema sofort eng zusammen, wenn ich mir Giorgia Meloni und die Fratelli d'Italia angucke, dann denke ich mir ja auch, da sind aber sehr viele Spuren noch zu finden, ja, die du auch bei Herrn Mussolini hättest finden können. Das heißt, dieser Selbstreinigungsprozess hat so gar nicht stattgefunden, sondern anders als in Deutschland hat es immer eine neofaschistische Partei in Italien gegeben. Und die waren auch immer im Parlament. Die haben auch teilweise die Regierung gestützt. Und als die sich in den 70ern aufgelöst haben, gab es eine Nationalbewegung. Allianza Nazionale hieß die, glaube ich. Und da war Gianfranco Fini, war der Vorsitzende, der war Außenminister. So, und heute ist die Fratelli d'Italia eine, man nennt das immer postfaschistische oder neofaschistische oder jedenfalls irgendwie faschistische Partei. Mhm. Aber die Politik, die sie tut, Frau Meloni, ist ehrlich gesagt nicht besonders faschistisch.
Erstaunlich wenig faschistisch, ja.
Und zwar weil, und da kommt ja das Gute der Europäischen Union, die einfach sagen, wenn du das jetzt nicht nachlässt, Meloni, dann kriegst du 0 Euro. Mhm. Und dann ist Italien innerhalb von 2 Monaten tot. Mhm. So. Und dann hat die gesagt, da lieber nehme ich meine Euro und lasse die Ausländer Ausländer sein und diesen Türsteher, den Innenminister da, diesen Wahnsinnigen, den kriege ich irgendwie gebändigt. Und das ist bisher auch der Fall. Also insofern sind die italienischen Faschisten auch pro EU. Sie sind anti-russisch oder anti-Putin und sie sind auf jeden Fall für den Euro. Das sind alles Merkmale, die die anderen rechtsradikalen, extrem faschist oder sagen wir neofaschistischen und ausländerfeindlichen Parteien oder man sagt ja auch beschönigend Rechtspopulisten, obwohl es Rechtsextreme sind. Die sind ja alle für den Austritt aus der EU und für weg mit dem Euro und bloß hin zu Putin und sowas alles. Das macht die Meloni nicht. Und insofern ist sie da tatsächlich eine gewisse Sondermarke. Das gilt aber eigentlich auch für den Vergleich zwischen Mussolini und Hitler, weil ich will das jetzt nochmal ausdrücklich sagen. Die italienischen Faschisten haben natürlich auch anti-jüdische Gesetze erlassen, einfach auf Druck der Deutschen. Mhm. Sie haben sie aber nicht durchgeführt. Sie haben keine Konzentrationslager gehabt. Sie haben keine Judenhetze, also sie haben Judenhetze gemacht, aber sie haben niemanden verhaftet. Das haben alles die Deutschen machen dürfen oder müssen. Selbst der Papst, der ja zur Zeit, ich sag mal, des Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts war das, der Vatikan ja ein Hort des Antisemitismus, weil da jüdische Leute mit Judenstern rumrennen mussten und schwerstens behindert wurden. Also das haben die Italiener nicht gemacht. Das ist ein wirklich wesentlicher, großer Unterschied zu den Nationalsozialisten. Selbst wenn es Brüder im Geiste waren, das, muss man ihnen sagen, haben sie nicht gemacht.
Pragmatischer Faschismus.
Ja, egal wie du das bezeichnest. Sie haben jedenfalls keine KZs gebaut oder keine Vernichtungslager. Insofern, so, und jetzt, auch da gibt es natürlich, dann wird auch jemand, der sich mit der italienischen Geschichte gut auskennt, wird auch sofort in den Kommentaren schreiben, aber es hat doch da und da das und das gegeben. Ja, hat es. Aber das war niemals Staatsdoktrin. Mhm. Also es ist nicht so wie in Deutschland, wo du mit aller legislativer, judikativer und exekutiver Macht eine Gruppe der Bevölkerung vernichtest, das hat es in Italien nicht gegeben. Und damit ist es ein wesentlicher Unterschied.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein, danke euch für die Aufmerksamkeit. Und die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 28. April 2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.